Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 12. März 2024. Am Mikrofon in der Nähe von Bern Dominik Feusi und in Zürich Cami Lotte. Hoi Cami.
Hoi Dominik.
Ja, es gibt heute ein bisschen eine Ramadan-Sendung, fast. wir fangen an mit einem Thema, das ist am Wochenende schon aktuell gewesen, aber ich muss sagen, mich hat's nicht losgelassen, oder? Weil ich überzeugt bin, dass es in der Schweiz halt auch bald kommt, nämlich die Idee, vor allem in so Städten wie Zürich, wo du wohnst, oder Basel, und selbstverständlich auch Bern oder irgendwo in der Romandie, dass man doch soll, eine Ramadan-Beleuchtung aufhängen. Und in Deutschland gibt's das schon in einigen Städten. Und also ich habe selber auch ein Film gesehen. Also da hat man in Frankfurt hat man die Ramadan-Beleuchtung dann irgendwie am Abend irgendwie laufen lassen. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Und alle haben das gefilmt und dann haben alle Allahu Akbar haben die geschrauen, also auf Deutsch übersetzt, Allah ist gross. Und das läuft alles unter dem Siegel von, ja, wir müssen jetzt tolerant sein. Jetzt tun wir halt, wenn es Weihnachtsbeleuchtung gibt, dann gibt es auch Ramadan-Beleuchtung. Ist ja nichts dran, oder? Was meinst du?
Ja, eben, ich bin da mal so nachschauen und es ist halt so, in Frankfurt, eben jetzt der Fall, wo wir diskutieren, leben über 150'000 Muslime und das Ganze kostet 75'000 Euro, die Ramadan-Beleuchtung. Aber man muss auch sagen, ohne die Stromkosten, das ist einfach mal die Kosten von der Beleuchtung. Und eben, wie du auch schon angesprochen hast, das Ziel ist mehr Toleranz. Und zwar konkret hat die grüne Bürgermeisterin Narges Eskandari Grünberg hat gesagt, das Ziel sei, gegen Rassismus zu kämpfen und auch gegen Antisemitismus mit dieser Beleuchtung. Und hat das eben so als Zeichen von der Toleranz gegenüber Muslimen gewertet. Und ich muss sagen, ich frage mich jetzt also schon, wo oder inwiefern das Toleranz bringen sollte. Weil was mich erinnert hat und auch die NZZ schön aufgegriffen hat, ist, dass er 2021 hat man zum Beispiel in Köln schon zugelassen, dass man das Gebet von der Moschee über Lautsprecher übertragen darf. Und da habe ich mich auch gefragt, hat das damals zu mehr Akzeptanz geführt? Und ich sage nein. Und ich glaube auch so eine Ramadan-Beleuchtung für 75'000 Euro, wo jetzt der Steuerzahler zahlt, ja, schwierig.
Ja, also du hast es angesprochen, oder? Der Hamed Abdel Samad ist ein deutsch-ägyptischer Politikwissenschaftler und Buchautor. Der hat in der NZZ ein sehr lesenswertes Stück dazu geschrieben, oder? Und seine These ist eben genau, man tut genau das Gegenteil erreichen, oder? Also am Schluss muss es ja auch um die Integration der Muslime gehen. Nicht nur einfach um die Toleranz von allem, was die mitbringen, sondern um Integration. Und letztlich ist genau das Gegenteil passiert. Nämlich die sich nicht integrieren wollen, die fühlen sich ja dann bestätigt, dass sie sich nicht integrieren müssen, sondern dass sie können letztlich Besitz ergreifen von dieser Stadt oder dieser Region, wo man so auf sie zukommt, wo man so mit ihnen umgeht. Und das führt überhaupt nicht dazu, dass man zum Beispiel weniger islamischen Antisemitismus hätte oder mehr Toleranz für Frauenrecht in diesen muslimischen Ghettos, die es auch in Frankfurt bereits gibt. Also das ist einfach alles gut gemeint, aber eigentlich ziemlich sicher ein Bumerang.
Ich hatte noch einen anderen Gedanken dabei gehabt, oder? Man sagt ja dann eben, man feiert Ramadan öffentlich, ist mehr Toleranz für das muslimische Fest. Gleichzeitig haben wir ja aber eine Bewegung, wo ja alles Christliche aus unserer Gesellschaft ausradiert. Also wenn ich daran denke in den Schulen, dass es immer wieder zu Einschränkungen kommt, wenn es darum geht, Weihnachten zu feiern, oder es ist dann vielleicht nur noch irgendwie so total dann religionsneutral formuliert, oder? Man hat dann keine Lieder mehr, wo es zum Beispiel um Jesus geht. Den Weihnachtsbaum haben wir ja auch so einen Fall gehabt in Deutschland, dass man den bitte nicht aufstellen soll. Das könnte die religiösen Gefühle von anderen verletzen. Und das ist das Problem, oder? Man hat zwei Mass, die man misst. Einerseits bei den Muslimen 75'000 Franken für die Beleuchtung. Das soll Toleranz erwecken. Aber gleichzeitig darf man nicht Toleranz einfordern, zum Beispiel in der Schule oder eben im öffentlichen Raum mit einem Weihnachtsbaum, von denen, die eben nach Deutschland gekommen sind, dass sie sozusagen tolerant gegenüber der christlichen Religion sind. Und das ist das, was ich ganz klar sehe, wo nie wird zu dieser Toleranz führen, gegenseitig das eine einschränken und das andere muss man akzeptieren.
Also das ist natürlich so, und insbesondere wenn es dann um Juden geht, ist es noch schlimmer, oder? Also die Leute, wo da die Leute, wo die Ramadan-Beleuchtung in Frankfurt mit Allahu Akbar bejubelt, das sind die gleichen, wo der nächste Mensch, der mit einer Kippa oder mit einem Davidstern um den Hals umeinander laufen, irgendwie bespuckt oder vielleicht sogar wie kürzlich in Zürich ein Messer zückt und abstechen. Also ich meine, das ist einfach komplett absurd. Das zeigt vor allem meiner Ansicht nach die Schwäche vom Westen, die Schwäche von dem links-grünen Westen, wo unter Toleranz immer versteht eine pro-islamische Toleranz. Es wird nie von den Moslems Toleranz verlangt. Es ist auch gar kürzlich, in Großbritannien gibt es die Bilder noch extremer, oder? Was in London sich Islamisten erlauben für Demonstrationen und für Slogans. Man muss die Statue von Winston Churchill muss man irgendwie schützen mit zwei Dutzend Polizisten und so weiter, weil einfach das Fundament von dieser westlichen Gesellschaft nicht mehr da ist, weil man es auch nie eingefordert hat. Und ich habe wirklich das Gefühl, man muss sich vorbereiten in der Schweiz, dass das auch wird kommen, oder? Also, ich meine, so Anträge kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wie siehst du das in Zürich? Da wird sicher bald wieder mal so etwas auftauchen. Das doch Zürich muss doch auch so sich weltoffen zeigen, oder? Du hast wieder alles dagegen.
Ja, es ist dann wirklich das, oder? Das ist immer das Argument weltoffen, oder? Man muss Toleranz zeigen, muss sich weltoffen zeigen. Und das andere Problem von Zürich ist ja, dass wir zu viel Geld haben in dem Sinn, weil die Unternehmen zwar immer noch da sind, aber wir haben eine links-grüne Regierung und ein links-grünes Parlament, wo dann eben gerade das Geld dann auch ausgeben natürlich für so Ramadan-Beleuchtungen. Aber gerade in dem Punkt sagen wir so, das ist dann die Aufgabe der Bürgerlichen, dann dagegen zu heben. Wie erfolgreich das sein wird, ist eine andere Frage.
Ja, du hast die Probleme angesprochen, die es gibt. Beim Nebelspalter sprechen wir die an, beim Bundesrat und auch bei der SDA ist das noch nicht der Fall. Aber man hat heute etwas, aber natürlich ohne wirklich anzusprechen, um wer es geht. Man hat heute eigentlich eine gute Sache gemacht. Man will minderjährig Verheiratete besser und vor allem länger schützen. In Zukunft soll es möglich sein, dass Ehen, die mit Minderjährigen abgeschlossen worden sind, bis zum 25. Lebensjahr von der minderjährig verheirateten Person, meistens eine Frau, für ungültig erklärt werden können. Und das ist heute nämlich nicht möglich. Das ist, sobald die Person 18 ist, kann man das nicht mehr machen. Und natürlich, das wissen alle, da geht's um islamische Ehen. Da geht's nicht um Ehen zwischen Norwegerinnen und Berner Oberländer. Sondern das ist halt schon oft so, dass die jungen Frauen oft auch in ihren Sommerferien irgendwo auf dem Balkan oder in der Türkei oder wo auch immer verheiratet werden. Und dann auch die entsprechenden Probleme ausgesetzt sind, Gewalt in der Ehe und so weiter. Und ich finde es gut. Das ist ein guter Versuch, dem entgegenzuheben. Aber schade ist eben, dass man auch da nicht ein Wort darunter verliert, wo genau das Problem mit welcher Kultur das verknüpft ist. Weil man will nicht mehr urteilen über Kulturen. Es ist so der Zwang, alle Kulturen muss man gleich gut finden. Ich weiß gar nicht, woher der kommt, weil das ist noch nie so gewesen und das wird auch nicht so bleiben. Kulturen sind unterschiedlich und wir haben gewisse Grundwerte, die wir als Westen als für wichtig erachten, die sogar die UNO für wichtig erachten. Und ja, die finden wir gut und wer die anders findet, finden wir vielleicht nicht so gut.
Aber an dieser Stelle muss ich schon sagen, ich finde das im Fall ein wirklich schwieriges Thema, oder? Also der Ausdruck, oder Minderjährige verheiratet. Also ich habe meine Notiz gesehen, Kinderehen. Vielleicht bin ich da vielleicht auch ein bisschen zu krass. Aber muss ich schon die Frage stellen als Gesellschaft, wenn man sagt, man wissen, von wo die Minderjährigen verheiratet werden, aus welchem Kultur das Kreis das kommt. Man will es zwar nicht sagen, aber gerade dadurch, dass man zum Beispiel eben Ehe in den Sommerferien verhindert, ist es doch eigentlich sehr, sehr eindeutig, auf welchen Kulturkreis das schliesst. Müssen wir uns nicht auch fragen, ist es überhaupt noch vereinbar mit unseren Werten, dass wir sagen, Minderjährige können verheiratet werden? Das ist vielleicht nicht sehr liberal, aber Wir haben auch gesagt, 16-Jährige sollen nicht wählen und abstimmen. Man zahlt erst mit 18 Steuern. Wieso können wir nicht sagen, dass wir einfach aus Prinzip die Ehen gar nicht anerkennen? Vielleicht verpasse ich einen wichtigen Punkt. Muss ich sagen, ich habe mich nicht im Detail damit beschäftigt. Aber wir wissen, in welchem Kreis das passiert. Und einfach als Gesellschaft auch zu sagen, wir sind gar nicht erst bereit, so überhaupt etwas zu akzeptieren, egal unter welchen Bedingungen.
Das ist so. Also du hast, es gibt nämlich einen zweiten Punkt von der Vorlage. Wenn einer der Ehegatten im Zeitpunkt des Eheschlusses, von dieser sogenannten minderjährigen Heiraten, eben man könnte auch Kinderheirat oder Kinderehe sagen, aber man sagt jetzt dem korrekt minderjährigen Heiraten, wenn einer von diesen Ehegatten im Zeitpunkt des Eheschlusses seinen Wohnsitz in der Schweiz hat, dann ist die Ehe generell ungültig. Und da geht es wirklich um die sogenannten Sommerferienheiraten. Ich weiss nicht genau, wie hart denn das umgesetzt wird. Das ist bei diesen Themen, weil wir eine neue Justiz haben, wo auch noch ein bisschen, manchmal ein bisschen lustige Entscheid fällt oder sich auch ein bisschen darum fundiert, den eindeutigen Willen vom Gesetzgeber dann umzusetzen. Werden wir sehen, wie das dann auch besteht. Auch mit irgendwelchen Urteilen, die jetzt uns gar nicht bekannt sind, zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Oder? Das ist auch eine Institution, die manchmal dann, so Sachen dann auch noch schützt, oder? Irgendwie das Recht auf minderjährige Heirat. Ich wollte jetzt nicht unterstellen, aber wir haben in der letzten Zeit doch einiges erlebt, wo ein bisschen in die Richtung deutet. Aber es ist wirklich so, ich glaube, es ist wirklich der echte Versuch vom Parlament, etwas zu machen. Aber wir werden es verfolgen, ja.
Ja, ich habe schon im Fall das Gefühl, man will etwas machen. Also, dass man sehr gezielt auf gewisse Problematiken hinzielt, eben wie in der Sommerferien die Ehen abschliessen. Aber das andere, mein letzter Gedanke dazu, man sagt eben, die Ehe lässt man Zeit, dass man die bis 25 für ungültig erklären lassen. Eben, dass es mehr Zeit gibt, dass man eben den Missstand erkennt. Und dann muss ich sagen, ist es nicht mega zumutig, dass man eine Minderjährige in eine Ehe lässt, bis 25 sich Zeit gibt, um überhaupt den Missstand zu erkennen? Das ist eh schon zu spät. Also ich meine, das ist der Schaden, der ist angerichtet. Das kannst du ja nicht mehr gut machen, auch wenn du mit 25 geschieden bist. Dass wir nicht den Staat das vorher schaffen, den Missstand zu anerkennen, wenn sie noch minderjährig ist, sondern uns damit sagen, nein, wir brauchen mehr Zeit, um das zu erkennen, finde ich schwierig.
Ja, es ist halt, also man will natürlich die Möglichkeit einfach länger offen behalten.
Ja, ja.
Es ist natürlich schon, und vielleicht dauert es auch wirklich so lange. Also ich würde jetzt sagen, ja, wir werden es sehen. Jetzt ist es einfach, ich denke, für einen 18-Jährigen ist es sicher schwieriger als für 22- oder 23-Jährige. Aber wir hoffen, dass es die es bräuchte, dass es die möglichst früh merken. Und dass sie möglichst früh letztlich auch den Weg findet. Ich nehme an, das ist eigentlich noch nicht ganz einfach. Vor allem, wenn sie dann ja vielleicht frisch in der Schweiz sind oder wenn sie geholt worden sind von irgendeinem. Also das sind alles menschliche Schicksale, wo ich absolut für schützenswert halte. Und wo ich aber eben finde, richtig schützen tun wir die erst, wenn wir auch benennen, dass sie halt mit dem Islam zu tun haben. Das tut mir wirklich leid. Und ich möchte gerne, dass man sich nicht nur irgendwie distanziert, wenn etwas passiert, wo auf dem Islam basiert, sondern dass die islamischen Kreise, Verbände und Vereine in der Schweiz sich auch sonst im Alltag halt von dieser Interpretation von ihrem Glauben distanzieren und auch verhindern, dass das in ihren Vereinen erzählt und in ihren Moscheen predigt wird und so weiter. Und da finde ich einfach, da höre ich im Moment noch ein bisschen zu wenig. Mhm. Und das hat auch mit dem nächsten Thema zu tun, das wir behandeln, nämlich mit dem Antisemitismus. Der Erich Aschwande hat in der NZZ einen Antisemitismusbericht ausgewertet, der zeigt, oder, wie unglaublich der Antisemitismus zugenommen hat seit dem 7. Oktober, also seit dem Terrorüberfall von der Hamas auf Israel. Das ist unglaublich, die Zunahme und auch die O-Töne, die man da liest. Mhm. Also eine jüdische Gemeinde kommt einen Brief über «Ich freue mich über die Sonderbehandlung der Juden durch die Hamas, eine wunderschöne Aktion». Und unterschrieben ist mit Heil Hitler und so weiter. Wir haben bei Bern einfach auch schon x-mal berichtet über irgendwelche Schmierereien in Zürich, oder ich habe es hier in Münzigen übrigens auch so etwas gesehen. Es ist schon noch, es ist ja schon noch wahnsinnig, auch wie eben Leute beschimpft, bespuckt oder angefindet werden, die sich als Jüdin oder Juden zu erkennen geben. Man wünscht ihnen Vergasung, man wünscht ihnen anderes Zeug, das man nicht macht. Das ist schon noch verrückt. Und auch da, oder man hat jetzt da, ja, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, nicht erfasst, oder wie die Quellen sind. Es ist klar, Antisemitismus gibt es in verschiedenen soziodemografischen Umfeldern, oder? Aber es ist auch klar, dass es ein Milieu gibt, oder? Also der Islamismus, der ganz besonders davon betroffen ist.
Ja, und vor allem, es ist natürlich auch das, was du anfangs erwähnt hast, oder? Man sieht in diesen Zahlen, die in der NZZ verarbeitet worden sind, dass eben ganz vieles erst nach dem 7. Oktober überhaupt so stark zugenommen hat. Natürlich, es hat im Vorfeld schon ein Vorfall gegeben, aber nach dem 7. Oktober wirklich eine massive Zunahme. Also bei diesen Vorfällen zum Beispiel, die in der realen Welt passiert sind, also nicht online, sind 155 Vorfälle. 3/4 sind erst nach dem 7.10. passiert. Es ist auch das Gleiche bei Online-Vorfällen, dass über 50% von den 975 Vorfällen, die gemolden worden sind, erst nach dem 7.10. passiert sind. Man hat 10 Tätigkeiten gemolden, aber man vermutet, dass dort auch Dunkelziffer viel höher ist, weil es gibt ja keine Meldepflicht. Also das ist jetzt echt die, die man weiss. Und das Krasse ist, man sieht auch ganz viel, was online passiert. Das ist 68% passiert über Telegram. Also dort gibt's wirklich, hat man eine Vernetzung, wo der Antisemitismus online ausgetragen wird. Ist wirklich lesenswert in der Zusammenfassung von dem Bericht, kann man nur empfehlen.
Ja, dazu kommt mir noch eine Antwort vom Bundesrat in den Sinn auf eine Anfrage von der Barbara Steinemann, die sie letzte Woche gestellt hat zu dieser Tat, zu dieser Messerattacke in Zürich. Oder dort hat sie gefragt, was macht der Bund zur Vorbeugung solcher Taten? Und die Antwort ist dann eben, die Behörden vom Bund, Kanton und Gemeinden machen eine Reihe von Massnahmen zur Bekämpfung der Radikalisierung und Terrorismus. Und es gibt eben den nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus. Oder eine breite Palette von Projekten wird da umgesetzt, oder? Ich muss einfach sagen, wer immer noch glaubt, dass es mit dem reicht, oder mit irgendwelchen Sensibilisierungskampagnen, mit irgendwelchen, sie machen auch Sachen auf Social Media, oder, wo man dann von Toleranz redet und so. Wer glaubt, man schafft das, ohne wirklich die Wurzeln zu benennen? Das ist entweder ein islamistischer Antisemitismus, ein richtiger Judenhass, oder es ist der alte, klassische Links- oder Rechts-Antisemitismus, der auch spezifische Quellen hat. Beim Links-Antisemitismus muss man davor reden, dass der Karl Marx einer der schlimmsten Antisemiten war. Er hat selber auch Text geschrieben, warum die Juden ganz schlimme Menschen sind. Beim Rechts-Antisemitismus weiss man auch, wo die Quellen sind. Die sind nicht nur beim Adolf Hitler, der geht noch ein bisschen weiter zurück. Oder? Das ist aber ein ganz besonders schlimmer Höhepunkt. Man muss halt wirklich Ross und Reiter benennen und dann auch argumentativ gegen das vorgehen und die entsprechenden Leute auch darauf behaften. Aber ich glaube einfach nicht, dass es so mit so einem Plan und einem Aktionsplan und noch so viel Geld und noch so viel gutem Willen möglich ist. Ja, dann müssen wir zu einem weiteren Punkt gehen, wo lustigerweise auch ein bisschen verwandt ist damit, weil auch dort ist nämlich der Antisemitismus ein bisschen Stein des Anstosses gewesen. Es hat mehrere Fälle gegeben von Woke Uni-Institut, wo gerade auch nach dem 7. Oktober besonders auffällig gewesen sind, weil sie entweder gejubelt haben oder das irgendwie gerechtfertigt haben, was die Hamas in Israel angerichtet hat. Oder dann vor allem später unbedingt wollen einen Waffenstillstand in Gaza erreichen und noch nie etwas zu den Geiseln, immer noch in Haft oder in irgendwelchen Tunnel wahrscheinlich ganz schlecht behandelt werdenden Geiseln sind von dem 7. Oktober. Die haben sich jetzt gewehrt und da hat es eben zwei Fälle gegeben, insbesondere Uni Bern, Uni Basel. Am einen Ort hat man das Institut zugetan, am anderen hat man es verschoben sozusagen. Und jetzt rund 500 Personen aus dem Wissenschaftsbetrieb fordern in einem offenen Brief Schutz vor Angriff durch Politik und Medien. Sie sagen, es gebe Anti-Wokeness-Agenda und die verstoße gegen die Wissenschaftsfreiheit, weil sie versuche, kritische Forschung zu diskreditieren. Und im Text von dieser Petition, da heisst es dann wunderschön, oder? Sie ganz wichtig, dass die Wissenschaftsfreiheit erhalten bleibt. Wir sind in grosser Sorge über die Erosion von der akademischen Freiheit und über das zunehmend antiwissenschaftliche Klima in der Schweiz. Geht dann noch so ein bisschen weiter. Ich habe mich beim Lesen gedacht, das ist lustig, weil die Institute, die man hier kritisiert und eben teilweise auch sanktioniert hat, das sind ja genau Serien gewesen, wo man nicht mehr frei hat können forschen, wo man nicht mehr hat können auch zum Beispiel eine Terrororganisation wie die Hamas in Frage stellen. Und das sind genau Serien Institute gewesen, die letztlich anderen Auftritte verboten haben und Meinungen gecancelt haben. Und sie sagen jetzt, berufen sich jetzt ausgerechnet sie auf die akademische Freiheit. Das finde ich schon, ein grosses und auch irgendwo durch ein freches und ein starkes Stück.
Ich habe mein erster Gedanke war, wo Katja Rost und Margit Osterloh ihre Studien herausgebracht haben über Studentinnen, für Aufruhr gesorgt haben eben gerade linke Studentinnen und Studenten an der Uni Zürich gefordert, dass man sich distanziert von diesen zwei renommierten Professorinnen. Man hat sie fallen lassen, man hat ihre Kompetenz in Frage gestellt, man hat sie diffamiert. Und das war ein Vorfall, wo wirklich die Wissenschaft einschränken, weil die Ergebnisse nicht passen. Aber wo war der Brief, wo man sagt, hey, nein, so etwas darf gar nicht passieren, sondern es muss die Forschungsfreiheit bestehen. Dort hat man sich natürlich, dort hat das Ergebnis halt nicht gepasst und man hat sich dann gegen die Forschung gewehrt. Aber dann bei sich selber, wenn man dann kritisch hinterfragt wird, ob die Forschung, die man macht, tatsächlich Standards entspricht, ja, dann macht man so einen Brief, um sich zu wehren und sagt, eben die Wissenschaftsfreiheit sei bedroht.
Das ist ein sehr gutes Beispiel oder, für meine Thesen, oder? Dass sie eigentlich die Intoleranten sind und sie fordern eigentlich Toleranz für sich und für ihre sogenannte kritische Forschung. Die kritische Forschung darf aber nie ihren vorgefassten Ideen und Thesen widersprechen. Dann muss man sie selbstverständlich canceln. Also es ist am Schluss ein argumentativer Biss in den eigenen Schwanz von der Katz. Und das ist natürlich immer bei den Themen, letztlich führt das dazu, dass man nicht hinstehen will. Und das ist auch da nicht der Fall. Die Verfasser von dieser Petition bleiben anonym. Katharina Fontana von der NZZ hat probiert, mit einem Kontakt aufzunehmen und hat nur zur Antwort bekommen, ja, man dürfte sich überlegen, ob man will antworten auf Fragen oder so. Gut. Und die meisten eben von diesen Unterschriften sind auch eben anonym abgegeben worden. Ich denke, mehr muss man dazu nicht wissen. Es zeigt einfach schon ein bisschen, was an den Universitäten wie zu und her geht, oder? Vermutlich, vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fächern. Aber ich hoffe immer noch, dass in der Schweiz die Entwicklung nicht so weit muss gehen wie im angelsächsischen Raum, bevor man dann merkt, dass man völlig auf einer schrägen Schiene ist. Und am Schluss muss die Universität und die Wissenschaftsfreiheit eben gilt, wenn schon, für alle. Und sie muss am Schluss eine argumentativ begründete Freiheit sein. Also selbstverständlich, man darf forschen, was man will. Aber die Basis muss irgendwo durch ein Verständnis sein von Wahrheit und Wahrheitssuche mit Hilfe der Vernunft und mit Hilfe von Argumenten. Oder die andere Variante eher im naturwissenschaftlichen Bereich, mit Hilfe von Empirie, also mit Experiment und mit Falsifizieren von Thesen und so weiter. Das haben wir alle mal gehabt, wie Wissenschaft eigentlich geht. Und es geht nicht mit Petitionen, glaube ich, oder?
Es geht nicht mit Petitionen, vor allem wenn man es dann macht, um sich selber zu schützen und nicht dann, wenn man anderen möchte, ihre Rechte schützen, dann ist es sowieso von sich aus gesehen falsch.
Jawohl. Journalismus geht auch nicht mit Petitionen. Journalismus braucht Leute, die zulassen. Danke, dass ihr dabei seid bei Bern einfach. Danke, dass ihr uns weiterempfehlt, hoch bewertet und wo immer ihr uns auch hört. Auch morgen sind wir wieder da, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist. Merci und einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.